Vis-à-vis.
Herr Wilke, vor einem halben Jahr sind Sie bei den Linken ausgetreten. Es war eine Entfremdung zu Ihrer Partei, auch wegen des Ukraine-Krieges. Fühlen Sie sich jetzt besser?
Tatsächlich fühle ich mich gut mit der Entscheidung. Ich beobachte die Linke, aber auch andere Parteien mit einem gewissen Wohlwollen und auch Neugierde und fühle mich sowohl wohl in meiner Rolle als OB parteilos zu sein, weil das nach meinem Empfinden für die Art, wie ich die Arbeit mache, auch gut passt. Und es fühlt sich seitdem auch wieder stärker so an, dass ich bei mir in meiner Mitte bin und manche innere und äußere Aushandlungsprozesse nicht mehr so mit mir rumkämpfen muss, wie das vorher der Fall war.
Der Ukraine-Krieg läuft jetzt seit über 1000 Tagen mit diesem brutalen Angriff Russlands, was Sie persönlich ja sehr entsetzt hat. Sie sind selbst ja in Moskau aufgewachsen. Reflektieren Sie diesen Krieg jetzt anders als vor 2,5 Jahren, wo Sie ja auch schon wirklich sehr erschüttert waren?
Nein, daran hat sich nichts verändert. Ich glaube nach wie vor, man kann sehr strittig diskutieren zu dem davor. Aber was unstrittig sein sollte, ist, dass nichts von dem davor einen derartigen Angriff gerechtfertigt hat. Dass nichts darüber hinwegtäuschen sollte, dass nur eine Seite mit Militär, Soldaten und Kriegsbestrebungen in ein anderes Land einmarschiert sind. Und von daher, nein, hat sich daran nichts geändert.
Spüren Sie persönlich eine Entfremdung zu den Frankfurtern mit dieser Ihrer Position? Bei den Landtagswahlen hat das BSW hier sehr stark abgeschnitten, die AfD noch viel stärker?
Also erstens weiß ich gar nicht, ob es wirklich so ist, dass alle, die diese Wahlentscheidung getroffen haben, zu 100% mit allen Positionen der Parteien übereinstimmen. Also mir ging es zum Beispiel auch als Mitglied meiner Partei damals so, dass ich nie hätte sagen können, ich stimme auch nur ansatzweise zu 100% überein. Die zweite Frage von Ihnen zu der Entfremdung, die spüre ich so gar nicht, weil ich glaube, dass das Bedürfnis der Menschen, das sich darin vielleicht ausdrückt, total nachvollziehbar ist, nämlich in so furchtbar unsicheren Zeiten dann zu sagen, man wünscht sich Frieden, dass es dann einen Dissens dazu geben kann, wie man zu einem solchen Frieden kommt und wie der Weg dorthin ist, dann, da mag es Unterschiede geben, aber solange jemand empathisch ist mit dem Leid, das dort entsteht, solange Menschen sagen, sie wollen nicht, dass weiter gestorben wird, kann ich damit etwas anfangen, ob nun keine Waffenlieferung dafür der Weg dann ist oder eben ein anderer Ansatz, das kann man politisch strittig diskutieren. Aber eine Entfremdung spüre ich daher nicht, weil das, was dahinter steckt als Bedürfnis, das artikuliert wird, ja erstmal unstrittig ist, glaube ich, für fast alle.
Und wie haben die Partner der Doppelstaat auf der polnischen Seite Ihnen gegenüber darauf reagiert, auf diese Wahlergebnisse, die ja aus polnischer Sicht, die ja noch eine viel stärkere und klarere Haltung haben in der Unterstützung der Ukraine gegen Russland, weil sie auch selber tatsächlich reale Angst haben. Sie haben ja auch ein Stück Grenze direkt zu Russland im Gegensatz zu Deutschland. Wie haben die reagiert?
Also wir haben hier in der Doppelstaat, würde ich sagen, gelernt, nicht zu sehr unsere Debatten abhängig zu machen von den übergeordneten Debatten. Wir hatten ja auch lange Zeit eine PiS-Regierung in Polen. Wenn wir Deutschen uns an dem allem orientiert hätten und das hätten zu sehr Einfluss nehmen lassen auf unsere lokalen Beziehungen, wäre das ja auch nicht gut gewesen. Und deswegen messen wir uns eigentlich gegenseitig an dem, was wir lokal miteinander machen. Und da nimmt die Slubitzer Seite wahr, dass wir, als der Angriff in diese zweite Phase ging, den Ukrainern geholfen haben, dass wir am Bahnhof Herausragendes geleistet haben, dass wir uns gegenseitig unterstützt haben, dabei diese Hilfe auch zu leisten, dass es jetzt viele Ukrainer und Ukrainer in Slubica, aber auch in Polen gibt, die hier gut aufgenommen wurden, die Teil der Stadtgesellschaft werden. Das nehmen die Slubicer wahr als gemeinsame Basis hier vor Ort und das stützt enorm viel.
Sie unterstützen ja auch gemeinsam mit Słubice in der Region Sumy, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja ganz heftige Angriffe immer wieder erlebt hat. Gibt es Gedanken bei Ihnen, wie schaffen wir es, nur diese Hilfsbereitschaft aufrechtzuerhalten?
Wir hatten ja gerade auch aus Soska, unserer neuen Partnerstadt, also Słubice haben ja schon lange Soska als Partnerstadt, wir haben das ja vor einiger Zeit dann auch gemacht und eine Delegation von Kindern und Jugendlichen vor allen Dingen hier unter der Überschrift Pause vom Krieg. Und was die geschildert haben und auch an Erlebnissen skizziert haben und wie befremdlich es für sie erst einmal war, hier zu sein und nicht in dauernder Angst zu leben und so, das war schon, das hat sehr viel mit den Leuten gemacht, die damit auch zu tun hatten. Und Ich finde, dass diese Basis an Menschlichkeit, dass wir die nie vergessen und verletzen sollten. Man kann bundespolitisch darüber diskutieren, wie wir mit diesem Konflikt umgehen, was weltpolitisch gemacht werden muss. Man kann unterschiedliche Haltungen zu Waffenlieferungen und so weiter haben. Aber wenn Menschen leiden und Hilfe brauchen und wir auch nur ein Stückchen beitragen können, um Leid zu mindern und Hilfe zu leisten, dann sollten wir es tun und sollten nie die Menschen in Mithaftung oder Mitleidenschaft nehmen für irgendwelche übergeordneten politischen Dissense oder Debatten. Diese Trennung ist mir immer total wichtig und deswegen glaube ich, kann Unterstützung für Menschen, die vom Krieg betroffen sind, ganz unabhängig aufgrund von einer humanistischen Herangehensweise dastehen, ohne dass wir gleich dabei einen Konsens zu allen weltpolitischen Fragen haben müssen.
Wenn wir noch mal kurz auf Polen schauen, glauben Sie, dass uns Polen auch mehr Hilfe geben könnte, um bestimmte Dinge klarer so auszudrücken, wie Sie es gerade getan haben?
Was ich uns selber eher auftragen würde, ist zu fragen und zu sagen, Mensch, ihr unsere Nachbarn, mit denen wir täglich zu tun haben, warum habt ihr denn so eine andere Perspektive darauf? Erzählt doch mal, was sind eure Ängste, was sind eure Erfahrungen? Was hat sich eingebrannt in euer kollektives Gedächtnis als Land und als Bevölkerung, dass ihr da, obwohl wir so nah beieinander sind, dann doch einen deutlich anderen Blick habt auf die Gefahr, die ihr empfindet und seht. Und dass wir auch da nicht so arrogant sind zu sagen, ach, die haben da irgendwelche Sorgen, das ist uns doch egal, wir verfolgen jetzt nur unsere eigenen Interessen, sondern es sind unsere Nachbarn, das sind unsere Partner, wir sind aufeinander angewiesen. Und das einfach nur zu ignorieren und abzutun, das halte ich für falsch. Ich glaube, die Aufgabe liegt aber eher bei uns, neugierig zu sein und zu fragen.
Vor einem Jahr hat Polen eine autoritäre Regierung abgewählt. Hier in Frankfurt, in Brandenburg, überall werden autoritäre Kräfte stärker. Was nehmen Sie aus dieser polnischen Wahlentscheidung von vor einem Jahr in die politische Auseinandersetzung, die in Deutschland gegen autoritäre Kräfte geführt werden muss, mit?
Vor allem die Hoffnung, dass es nicht zu weit gehen darf. Also dass es schon einen Kipppunkt gibt und den habe ich in Polen erlebt, dass die autoritären Kräfte ein Bedürfnis adressiert haben und auch aufgegriffen haben, erfolgreich. Und dann aber in ihren Umsetzungsbestrebungen so weit gegangen sind, dass das den gesellschaftlichen Konsens beschädigt hat und die Leute gesagt haben, das akzeptieren wir nicht. Wir wollen nicht, dass ihr aus diesem Land etwas so dermaßen anderes macht und wir den demokratischen Pfad verlassen und sich dann ausreichend dagegen gestemmt und eine Veränderung organisiert haben. Das ist eigentlich, finde ich, eins der starken Signale. Nun muss man es gar nicht erst so weit kommen lassen, finde ich.
Wir haben ja Bundestagswahlen demnächst.
Genau, aber das ist vielleicht eine Lehre und ich hoffe auch sehr stark, dass diese Kräfte in unserem Land auch da sind. Ich glaube aber auch da, nicht jede Person, die jetzt zur Wahl geht und anders abstimmt, als ich es jetzt tun würde, verbindet das mit dem Bild, ich wähle jetzt eine Partei, die unser Land umkrempelt zu einem autoritären irgendwas. Ne? Menschen, die sehr tief analysieren, was ist Programmatik, was sind Bestrebungen und so weiter, die fragen sich immer, wie könnt ihr denn das tun? Ich glaube, die Wahlintentionen sind dann deutlich pragmatischer, nicht despektierlich sagen, aber auch flacher, weil so intensiv ist die Auseinandersetzung nicht. Es ist eher manchmal sogar ein emotionales Bedürfnis, was damit artikuliert wird. Im Moment eben der Eindruck, dass so wenig Kontrolle über alles da ist und dass alles, was einem den Anschein gibt von Stabilität, von es bleibt vielleicht mal eine Zeit lang so, wie ich es kenne und das verändert sich nicht weiter in irgendeine Richtung, die ich nicht erfassen und kontrollieren und so weiter kann, dass sich das damit eher artikuliert. Also eher ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis und Sorge vor Instabilität und Veränderung.
Und was schließen Sie daraus, vielleicht zum Abschluss, Herr Wilke, als jemand, der selber nicht mehr parteigebunden ist, für die Bundestagswahlen, was dürfen die Parteien der demokratischen Mitte, auch der linken Parteien, nicht tun, um diese Gefahr der autoritären Stärkung nicht zu erliegen?
Offen gesagt finde ich, dass diese Parteien, die eigentlich in dieser Wahl ja gestärkt hervorgehen wollen, gerade so ziemlich alles falsch machen, was man falsch machen kann. Ich sehe eine Regierung, die auf eine Art auseinandergebrochen ist, wo man zwar, also ich kenne niemanden, der gesagt hat, wir hoffen, dass die Ampel noch weitermacht. Das ist nicht der Punkt. Aber dass sie auf diese unwürdige Art zerbricht, auch mit den Dingen, die danach dann noch rausgekommen sind, das trägt nicht zu Vertrauen bei. Dass die Opposition und auch die FDP jetzt außerhalb der Regierung sagen, ach, wir hatten da ein paar Kompromisse, aber die zählen jetzt nicht mehr. Gesetzesvorhaben, die eigentlich die meisten, glaube ich, gerade für wichtig erachten, in Sachen Wirtschaft weiterzukommen, Haushalt auf den Weg zu bringen. Auch ein paar von den Themen in Sachen Migrationspolitik, dass da gesagt wird, nö, die Regierung hat keine Mehrheit mehr, soll erstmal Bundestagswahl sein, wir verhelfen denen doch jetzt nicht noch zu irgendwelchen Erfolgen. Das ist eine Haltung, die so sehr im parteipolitischen Klein-Klein sich gedanklich befindet, wo alle denken, sie machen damit Punkte oder sie gönnen anderen keine Punkte. Während die Menschen im Land doch eigentlich nur sehen wollen, da gibt es Unterschiede zwischen den Parteien, aber an so entscheidenden Weichenstellen schließen die Kompromisse, raufen sich zusammen und kriegen das hin. Werfen zugleich der Bevölkerung vor, alle sind so gespalten und so rau und so aggressiv und leben dann selber genau das vor und sind kein besseres Beispiel. Also alle erzählen immer, das Land steht im Mittelpunkt und so weiter, und das Handeln, was sie gerade an den Tag legen, zeigt jedem völlig offenkundig, nicht das Land steht im Mittelpunkt, sondern die eigenen Parteiproporze, das Wahlergebnis und möglichst den einen oder anderen Punkt gegen die anderen zu machen. Und ich traue unserer Bevölkerung so viel zu, und das sollten, glaube ich, alle anderen auch tun, dass sie dann sehr wohl unterscheiden können, ob Leute verhelfen dazu, dass hier nochmal das gute Entscheidungen getroffen werden und Dinge passieren, oder ob das parteipolitisches Rumtaktieren ist. Also ja, ich glaube, dass derzeit da ganz viel noch mehr kaputt gemacht wird, als sowieso angemessen ist und hilfreich.
Vielen Dank, Herr Wilke, für das Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.